Also guten Tag. Ich habe da in der letzten Stunde vor den Weihnachtsferien eben die Besprechung von Quines Aufsatz über die Dogmen, also eigentlich war das ja nur die Besprechung des Dogmas von den analytischen Sätzen, abgeschlossen. Und dann habe ich noch ein bisschen skizziert, was für ihn selbst daraus folgt, dass Philosophie eben jetzt nicht mehr auf dieses eigene Reservat pochen kann, das in der Erklärung von begrifflichen Beziehungen und Voraussetzungen besteht, die unabhängig von der Erfahrung gelten. Das war ja das Wesentliche an dieser Konstellation von Logik, Wissenschaft und Sprache, in der er und die Philosophen des Wiener Kreises, nicht alle, aber zum Beispiel Carnap, so etwas wie die eigentliche philosophische Tätigkeit, Analyse, Begriffsanalyse eben angesetzt haben. Das war bei denen und bei Eher eine Abgrenzung einerseits gegen traditionelle Metaphysik, also gegen eine Philosophie, die glaubt, unabhängig von Erfahrung irgendwelche sachhaltige Aussagen machen zu können, und andererseits gegen die Wissenschaft, die ja nur Aussagen machen kann, die auf Empirie zurückgehen. Was folgt also, wenn diese zweite Grenze nicht mehr gerechtfertigt werden kann? Es folgt eine, was man nennt, eine Naturalisierung der Erkenntnistheorie, eine Kontinuität von Philosophie und empirischer Wissenschaft, die wir, wie wir am Ende gesehen haben, vor allem in der Form besteht eines wechselseitigen Einschlusses. Da kann man sich dann fragen, was ist da von dem übergeblieben, wodurch sich analytische Philosophie in der Zwischenkriegszeit und noch in den 40er Jahren definiert hat, als eine eigenständige Philosophie definiert hat, was ist da übergeblieben? Und ich habe ja schon oft genug in diesem Semester und vor allem auch am Anfang immer wieder gesagt, genug jedenfalls, um weiter von einer Tradition der analytischen Philosophie sprechen zu können. Also etwa die Auffassung von der Priorität, von der prioritären Dringlichkeit einer Analyse der logischen Struktur der Sprache. Das kann man bei Quine immer und überall sehen. In allen zentralen Überlegungen spielen Thesen über die logische Struktur von Sprachen, mit denen wir es zu tun haben, die entscheidende Rolle. Und zweitens dann vor allem seine Verpflichtung auf gewisse Grundlagen, also das ist jetzt etwas enger gefasst, gewisse Grundlagen, die von Bertrand Russell geschaffen worden sind und die man sich vergegenwärtigen kann im Rückgriff auf diese Kennzeichnungstheorie in dem Aufsatz über das in dem Aufsatz On Denoting. Also die Lehre, im Wesentlichen die Lehre, dass alle Behauptungssätze in die Form von allgemeinen Aussagen gebracht werden können. Also wenn bei der schriftlichen Prüfung eine Frage kommt, was glauben Sie, was die wesentliche Lehre ist, die Quine aus Bertrand Russell ziehen konnte, dann können Sie Verschiedenes hinschreiben, was verschieden plausibel ist. Ich will nicht sagen, dass es da nur eine Antwort gibt, die perfekt ist. Aber das wäre eine, das ist eine Lehre, dass alle Behauptungssätze in die Form von allgemeinen Aussagen gebracht werden können, wobei allgemeine Aussage heißt, eine Aussage über alle Gegenstände, die es überhaupt gibt. Und drittens, was geblieben ist, natürlich vor allem der wissenschaftliche Geist. Das ist etwas, was vielleicht die eigentliche Tradition der analytischen Philosophie ein bisschen überlebt hat. Und vieles, was heute analytische Philosophie genannt wird und ich nicht so nennen würde, hat diese Sache noch immer ein bisschen damit gemeinsam, so eine Art von wissenschaftlichen Spirit. Die Auffassung der Philosophie als Wissenschaft. Das hat sich sogar gegenüber Positionen des frühen Carnap verstärkt, ne? Bei dem man ja eher so liest, dass Philosophie etwas ist, was im wissenschaftlichen Geist betrieben werden muss und zugunsten der Wissenschaft, während bei Quine die Sache noch klarer, eindeutiger ist, die Philosophie ist eine Wissenschaft, die Philosophie ist nichts anderes als die anderen Wissenschaften. Also das ist sehr wichtig, sich das zu vergegenwärtigen, dass das Erbschaften sind, die bleibend sind, über seine Kritik an einer wesentlichen Position der klassischen analytischen Philosophie hinaus. Eine andere Angelegenheit als solche Erbschaftsangelegenheiten sind Fragen, die bei Quine selbst offen bleiben oder solche Fragen, die, wenn man sein Werk rezipiert, also die in Reaktion auf sein Werk, auf eine neue Art gestellt werden müssten. Also Fragen, das sind zwei verschiedene Dinge, Fragen, die bei ihm offen bleiben und solche Fragen, die, nachdem man ihn rezipiert hat, anders gestellt werden sollten. Da benenne ich Ihnen zwei Komplexe, obwohl es da natürlich sehr vieles zu sagen gäbe, mit denen ich mich heute und, ja, wenn alles so geht, wie ich es mir vorstelle, nächstes Mal ein bisschen beschäftigen werde. Das eine ist die noch immer zumindest teilweise offene Frage nach der Beziehung auf Einzelnes. Das ist, nach dem, was ich Ihnen über Quine erzählt habe, noch eine offene Frage. Es ist nicht eine völlig offene Frage in Bezug auf Quines Philosophie. Er hat Antworten, aber diese Antworten werde ich nicht besprechen in unserer Vorlesung. Also die Frage nach der Referenz auf Einzelnes. Das haben wir aufgeworfen bei Bertrand Russell, wo sich diese Frage stellt beim Übergang von einer semantischen zu einer im weitesten Sinn epistemologischen Ebene. Wenn wir die Wahrheit, wenn wir nicht nur verstehen wollen, was mit einem Satz behauptet wird, sondern wenn wir die Wahrheit dieses Satzes entscheiden wollen, dann müssen wir, auch wenn der Satz vollkommen verallgemeinert sein sollte, ein Mittel haben, um auf Individuen als je einzelne Bezug zu nehmen. Wir müssen dann alle Gegenstände durchgehen und schauen, ob die der König von Frankreich sind oder nicht. Und da können wir nichts auslassen. Da müssen wir jedes einzelne Ding untersuchen, daraufhin, ob es der König von Frankreich ist. Und wir haben gesehen, dass Quine auf der Ebene der logischen Semantik, also dort, wo die Fortsetzung am direktesten ist, dieses Problem in einer gewissen Weise einfach eliminiert, indem er diese Theorie von Russell erweitert, dadurch, dass er eben explizit auch Eigennamen mit einbezieht und zeigt, dass man die Eigennamen genauso wie die singulären Kennzeichnungen, also nicht auf dieselbe Art und Weise, aber mit derselben Wirkung, eliminieren kann, entweder durch Imitation, durch ein bestimmtes Prädikat, indem man statt, dass man auf, mit dem Wort Pegasus auf einen bestimmten Gegenstand verweist, einfach ein Prädikat Pegasieren einführt und mit dem dann wieder auf alle Gegenstände im Allgemeinen sich bezieht oder irgendwelche andere Mittel. Also alle singulär referierenden Ausdrücke, alle Individuenkonstanten und insbesondere Eigennamen können aus einer wissenschaftlichen Sprache eliminiert werden. Das heißt aber nicht, dass das Problem als solches vollständig verschwunden wäre. Das heißt nur, dass klargestellt worden ist, wo es und wie es nicht gestellt werden kann. Denn man muss auf der anderen Seite immer noch eine Erklärung dafür anbieten können, wie die Wahrheit und Falschheit von empirischen Sätzen in Bezug auf die Wirklichkeit entschieden wird. Das bleibt ja noch immer über. Wie stellen wir denn fest, dass es wahr ist, ob eine gewisse Sache begassiert oder nicht? Ja? Oder ob es eine Sache gibt, die begassiert oder nicht? Ich habe schon gesagt, zu seinen Theorien, zu diesem Punkt sage ich einfach nichts, obwohl das ein wesentlicher Teil seines Werks ist. Die Theorien, die er zu dieser Frage, die Thesen, die er zu dieser Frage aufbietet, die entwickelt er, das sollte nach der letzten Stunde für Sie auch nicht überraschend kommen, im Rahmen einer Erkenntnispsychologie. Das ist eine Frage der Erkenntnispsychologie. Also das Buch, das Sie da lesen müssen, wenn Sie einen Zugang finden wollen, zu seinen Theorien in der ausgearbeiteten Form, das trägt auch schon den Titel, der alles sagt, das heißt Roots of Reference, die Wurzeln der Referenz, der Bezugnahme. Im Rahmen einer Theorie der Referenz werden diese Ansichten entwickelt, die in Wirklichkeit eine Art von Lernpsychologie ist, die sozusagen so in Beziehung auf empirische Lernpsychologien zeigt, wie wir dazu kommen, dass wir bestimmte Attitüden, Einstellungen, die wir haben, auf einzelne Objekte beziehen können, benutzen können, um einzelne Objekte wieder identifizierbar zu machen. Das ist seine Antwort darauf. Was auch, wenn man diese Antwort ihm zubilligt, nicht untersucht bleibt, ist die Möglichkeit einer allgemeinen philosophischen oder sprachlogischen Theorie der Referenz, beziehungsweise, wenn man das in der Sprache der traditionellen Philosophie ausdrücken will, also der klassischen Philosophie, was weiß ich, des 17., 18. Jahrhunderts, einer Philosophie des Individuellen, des Einzelnen. Und in der heutigen Vorlesung möchte ich dann eine grobe Skizze geben von ein paar Ideen und Zusammenhängen, die in eine Richtung gehen, in dieser Frage, in eine Richtung gehen, die den Ansichten von Quine wirklich diametral entgegengesetzt ist und das hauptsächlich mit Bezug, aber das ist wirklich nur sehr, sehr skizzenhaft, mit Bezug auf Saul Kripke. Eine andere Frage, also das ist eine Sache, die bleibt ein bisschen offen noch. Ne? Das ist von dem Typ, das bleibt noch ein bisschen offen nach Quine. Eine andere Frage, die sich, wenn man ihn verstanden hat, nahelegt, und die auch nicht unabhängig ist von der ersten, betrifft die Bedeutungstheorie als solche. Er kommt ja zu seinen Positionen hauptsächlich auf dem Weg einer Kritik der Bedeutungstheorie. Kann es so etwas noch geben, ne, nach Quine, mit einem halbwegs vernünftigen und signifikanten Anspruch auf Allgemeinheit, eine Theorie der Bedeutung, die sozusagen auskommen müsste, ohne dieses Konzept sozusagen des analytischen Satzes oder der Bedeutung als das, was vor aller Erfahrung geklärt werden kann. Es gibt eine Überschneidung mit der ersten Frage, habe ich schon gesagt. Und diese Überschneidung kann man erkennen, das ist ganz gut, wenn man sich das klar macht, diese Überschneidung kann man erkennen, wenn Sie sich erinnern, daran, dass seine Kritik an den analytischen Sätzen ja nicht eine Kritik sozusagen schlechtweg durch alles hindurch ist, sondern die hat ja Einschränkungen, diese Kritik. Und zwar vor allem die Einschränkung, dass wenn eine Sprache so reich ist, dass es so ein Prädikat enthält, wie ist notwendig, also wo über Sätze gesagt werden kann, ist notwendig. Dass wenn eine Sprache so reich ist, dass dann sofort wieder die Tür offen steht zu einer analytischen Bedeutungstheorie. Der Punkt ist nur der, dass er sagt, man braucht das nicht für die Sprache der Wissenschaft. Er hat was dagegen. Er hat sozusagen eine Antipathie gegen Sprachen, die das Prädikat ist notwendig oder das Prädikat ist möglich enthalten. Aber wenn das zugelassen wird, dann kann man über dieses Prädikat, wie ich letztes Mal versucht habe, ein bisschen zu skizzieren, dann kann man über dieses Prädikat definieren, was ist analytisch heißt. Jetzt besteht aber ein in Wirklichkeit nicht allzu schwer einzusehender Zusammenhang zwischen der Vorstellung einer Sprache, die Modaloperatoren enthält, also die solche Prädikate enthält, und dem Problem der Individualität bzw. der Eigennamen als singulär referierender Ausdrücke. Da gibt es einen Zusammenhang. Und diesen, auch diesen Zusammenhang kann man am schönsten sehen, wenn man sich an Russell erinnert, nämlich daran, dass ja für die Strategie zur Elimination der singulären Kennzeichnungen, also die, die mit dem bestimmten Artikel funktionieren, dass man ja dafür die Identität braucht. Für diese Kennzeichnungen ist charakteristisch, dass in ihrer logischen Struktur immer dieses und für alle y, für die das auch gilt, gilt, dieses y ist gleich x. Ohne das könnte er den Trick, davon lebt der ganze Trick, dass man sozusagen auch Sätze, die ein Subjekt mit einem bestimmten Artikel haben, in Sätze verwandeln kann, die völlig verallgemeinert sind. Also das ist der erste Schritt, um diesen Zusammenhang herzustellen. Der zweite Schritt ist, dass man sich klar macht, dass Identität der Kandidat schlechthin ist, überhaupt für eine notwendige Beziehung. Deswegen, weil die Vorstellung der Identität, wenn ich das bildlich sagen darf, wirklich genau an der Schwelle steht zwischen Logik und Semantik und man sie von dieser Schwelle einfach nicht wegkriegen kann. Also man kann sich weigern, sie über die Schwelle in die Logik kommen zu lassen, wie zum Beispiel der frühe Wittgenstein, der sich weigert, Identität in die Logik kommen zu lassen. Aber man kriegt sie sozusagen von dieser Schwelle. Sie bleibt dort einfach stehen immer. Auch wenn man sagt, dass in der Logik keine Annahmen gemacht werden dürfen über bestimmte Eigenschaften, die irgendwelche Dinge haben, und so begründet man ja die Formalität der Logik. Man sagt, Logik ist eben völlig unabhängig von dem, was Logik gilt, muss unabhängig von dem gelten, was in der Welt jetzt auf die Dinge zutrifft oder nicht. So scheint es doch nicht sinnvoll, davon abzugehen, dass schlechterdings alle Dinge mit sich selbst identisch sein müssen. Es sieht so aus, als das muss man auf jeden Fall annehmen. Das ist diese Position auf der Schwelle. Also dazu sage ich eben noch was ein bisschen auf dem Sektor des ersten Problems eigentlich. Also sieht man, dass wenn man sich mit Identität auseinandersetzen will, dann liegt es nahe, sich mit der Notwendigkeit auseinanderzusetzen. Und wenn man sich mit der Notwendigkeit auseinandersetzen muss, dann muss man anerkennen, dass das eine Bedeutung für das Funktionieren von Sprachen hat, die einen gewissen Wert übersteigen. Also das ist die eine Sache. Es gibt aber noch andere interessante Richtungen, in denen man sich, die nicht so sehr kritisch sind, sondern die auch offener gegenüber Quine sind, in denen man sich eine analytische Bedeutungstheorie nach Quine vorstellen kann, die eher Alternativen darstellen zu den Bedeutungstheorien, die er kritisiert. Und ich habe vor, ich glaube ziemlich sicher, dass ich das schaffen werde, dass ich in der nächsten Stunde ein bisschen was dazu sage. So etwas kann man studieren, wenn man sich mit der Philosophie von Donald Davidson ein bisschen auseinandersetzt. Das sind Ansätze zu einer Bedeutungstheorie, die nicht prima facie diesen Einwänden ausgesetzt ist, die Quine gegen die klassische Vorstellung von Bedeutung hat. Also das wäre das Programm für die heutige und für die nächste Stunde. Und dann würde ich in der letzten Stunde halt nur mehr sehr kursorisch, ein bisschen skizzierend, zwei Philosophen behandeln, die in die Tradition der analytischen Philosophie hineingehören, der frühen analytischen Philosophie auch in einer gewissen Weise und die sich für Sachen interessieren, die wir da einfach nicht behandelt haben, sozusagen für Erweiterungen. Das eine wäre eben ein bisschen auf Austin einzugehen, wo die Vorstellung von dem, wie wir überhaupt Sprache behandeln müssen, ein bisschen anders ist, also abweicht von Grundvoraussetzungen, die wir die ganze Zeit gemacht haben. Und das andere wäre die Philosophie von Nelson Goodman, wo aus der analytischen Tradition heraus auf Fragen Bezug genommen wird, die nichtsprachliche Symbole, die ausdrücklich nichtsprachliche Symbolik betreffen. Also wie man sozusagen logische Zusammenhänge, logisch-semantische, strukturelle Zusammenhänge sich vorstellen kann nach diesen Ideen, aber nicht bezogen auf wirkliche Sprachen oder nicht unbedingt, sondern auf nichtsprachliche Symbole oder Zeichensysteme. Das sind, glaube ich, ganz interessante Erweiterungen, die wirklich woanders hinführen als die Erzählung, die ich Ihnen bisher präsentiert habe, aber damit in Zusammenhang. Also jetzt käme ich zu diesem Punkt 1 mit den Eigennamen, mit den Ausdrücken, die auf Einzelnes referieren, sprachliche Ausdrücke, die auf Einzelnes referieren und bei denen die Frage ist, ob die Auflösung in formale Züge verallgemeinerter Aussagen, wie das Russell gemacht hat, wirklich alles das übernehmen kann an Leistung, an Funktion, was wir einem Eigennamen oder einem solchen singulär referierenden Ausdruck eben zumuten. Und wir werden sehen, dass in diesem Zusammenhang auch wieder Grundpositionen aus dem klassischen Syndrom der analytischen Philosophie in Frage gestellt werden, allerdings andere, dass jetzt sozusagen die Abgrenzung gegen die Metaphysik in Frage gestellt wird. Und ich erkläre Ihnen das aber nicht so sehr jetzt in dem Sinn, dass ich Ihnen wirklich ein halbwegs getreues Bild von den Grundideen von Kripke vermittle, sondern ich orientiere mich mehr an dem, dass man den Zusammenhang, den kritischen Zusammenhang mit Quine sieht. Also Identität. Ich habe schon gesagt, ein wichtiger Begriff. Man kann sich schwer vorstellen, zum Beispiel, dass die Mathematik ohne den Begriff der Identität aufgebaut werden kann. Dann, natürlich in einer gewissen Weise, das ist diese Schwellenposition, ist Identität kein rein logischer Begriff. Es schaut so aus, als wäre das ein Prädikat, das grundsätzlich mal in einer Sprache vorkommen könnte oder auch nicht. Also irgendwie schaut es ja in den sprachlichen Formulierungen so aus, als wäre Identität sowas Ähnliches wie andere Relationen, wie zum Beispiel benachbart sein oder dicker sein als. Stimmt natürlich dann wieder nicht, insofern bei diesen Relationen ist ja nicht so der Fall, ist, dass man sagen kann, die kann man auf alles anwenden. Aber das heißt dann auch wieder nicht, dass es deswegen schon ein logischer Begriff wäre. Ein wichtiger Punkt aus der Sicht von Quine, in dieser, wenn man sozusagen den Impulsen von Quine so weit folgen möchte wie möglich, dann ist es ein wichtiger Punkt, dass man unter bestimmten Umständen auch Identität noch quasi eliminieren kann. Ja, das ist ein wichtiger Punkt, weil ich habe gesagt, worin besteht die große Bedeutung des Begriffs Identität? Der hat natürlich eine Riesenbedeutung in 1000 Zusammenhängen, da kann man semesterlang Vorlesungen darüber halten, aber für uns ist immer dieser eine Punkt, das taucht auf in der Elimination der singulären Kennzeichnung. Da kann man es sich nicht wegdenken. Sonst müsste man gleich wieder auf Namen zurückgreifen, immer. Und da ist es natürlich von einer enormen Bedeutung, wenn man sagen kann, aber von einer begrenzten, von großer Bedeutung, wenn man sagen kann, man könnte sogar den Begriff der Identität unter bestimmten Umständen eliminieren, durch logische Maßnahmen sozusagen simulieren. Und zwar funktioniert das so, dass man annehmen muss, dass man eine Sprache von sehr einfacher Art hat. Man hat es nur in einer Sprache von einer sehr reduzierten Art. Also eine Sprache, die Variable enthält, die die aussagenlogischen Verknüpfungen enthält, den Existenzquantor enthält und einfach außerdem noch ein paar Prädikate. Das können natürlich so viel sein, wie man will. Das ist im Grunde wurscht für das Modell. Genügt ganz wenig. Also Prädikate von verschiedener Stelligkeit. Also sagen wir zum Beispiel, für das Beispiel, das ich Ihnen jetzt gleich zeigen werde, auf dem Bild Nummer 1, sagen wir, es gäbe in dieser Sprache, in der es die aussagenlogischen Verknüpfungen gibt, den Existenzquantor und dann gibt es, sagen wir, ein einstelliges, zwei zweistellige und ein dreistelliges Prädikat. Das einstellige Prädikat heißt A, dann gibt es zwei zweistellige Prädikate B und C und ein dreistelliges Prädikat D wie Dora. Und wenn man so eine Sprache hat, dann kann man, in dieser Sprache könnte man Identität definieren. Das heißt, man kann den Begriff eliminieren. Man könnte zeigen, dass sich jeder Satz, der Form x ist gleich y, ersetzen lässt durch einen Ausdruck, der nur die Grundzeichen dieser Sprache enthält. So zum Beispiel. Ja? Nämlich, man kann x ist gleich y so definieren, dass man sagt, also das ist das einstellige Prädikat, B und C sind die zwei Zweistelligen und D ist das dreistellige Prädikat. Und man sagt, wenn A von X gilt, dann ist das äquivalent mit A gilt auch von Y. Immer dann, wenn A von X gilt, dann gilt A auch von Y. Und dann sagt man, für alle Gegenstände Z gilt, dass wenn X in der Beziehung, wenn so ein Gegenstand Z in der Beziehung B zu X steht, dann steht der Gegenstand Z in der Beziehung B auch zu Y. Und wenn umgekehrt B zu X in der Beziehung zu Z steht, wenn X in der Beziehung B zu Z steht, dann steht auch Y in der Beziehung B zu Z. Und dasselbe gilt jetzt für das C. Ja? Und dann sagt man, und für alle weiteren Gegenstände Z' gilt, dass wenn Z und Z' in der Beziehung D zu X stehen, dann stehen sie in dieser Beziehung auch zu Y und so weiter und so weiter. Ja? Dann hat man einfach gezeigt, dass für alle Prädikate, die es in dieser Sprache gilt, die Aussage so eines Prädikates über den Gegenstand X immer auch und nur dann wahr ist, wenn diese Aussage auch über den Gegenstand Y wahr ist. Und damit hat man das definiert. Dann ist das derselbe Gegenstand. Das ist ein super Trick. Das ist, der hilft nichts letztlich. Aber es ist gut, dass man sich, wenn man die Leute verstehen will, dann muss man auch sehen, wie weit man sozusagen mit einer Position kommen kann. Also im Fall des einstelligen Prädikats ist das ja ganz einfach. A von X ist äquivalent A von Y. Und im Fall der mehrstelligen Prädikate muss man halt dafür Sorge tragen, dass wenn so ein Prädikat für X in seiner Beziehung zu irgendwelchen Gegenständen gilt, es auch für Y in dieser Beziehung zu diesen Gegenständen gilt. Also Y muss einfach alle Rollen, die X spielen kann, bis in jedes Detail auch spielen können. Also in einer extensionalen Sprache, aber jetzt kommt sozusagen der wunde Punkt, die nur eine endliche Anzahl von Prädikaten enthält. Na, wenn wir eine unendliche Anzahl von Prädikaten haben, wenn wir mehr als endlich viele Prädikate haben, dann können wir so eine Definition nicht hinschreiben. Na, dann geht das nicht mehr. Also das ist die Beschränkung. Eine extensionale Sprache mit einer endlichen Anzahl von Prädikaten erlaubt sozusagen die Identität zu simulieren. Das ist aber nicht realistisch. Wir sind froh darüber, dass wir eine Sprache haben. Also vor allem verträgt sich das natürlich nicht mit gewissen Grundeinsichten, die gerade in den 50er, 60er Jahren von der theoretischen Linguistik in die Philosophie aufgenommen worden sind, über den kreativen, generativen Charakter von Sprachen überhaupt. Mit diesen Klauseln, Vorbehalten skizziere ich Ihnen jetzt noch immer sozusagen von der Seite von Quine her eigentlich ein paar Gedanken, die Sol Kripke in einem Aufsatz zum ersten Mal präsentiert hat, der den Titel trägt Identity and Necessity aus dem Jahr 1971. Und das sind Gedanken, die dann in einem sehr viel größeren Kontext und viel genauer dargestellt und vor allem mit viel mehr philosophischen Argumenten dargestellt in dem Buch Naming and Necessity später veröffentlicht worden sind. In Wirklichkeit geht das Buch Naming and Necessity auf einen Vortrag zurück, den er irgendwann, glaube ich, jetzt weiß ich nicht, wann er diesen Vortrag gehalten hat, also, Und irgendwer hat es auf Tonband aufgenommen und dann redigiert oder so. Es ist sozusagen nicht ein als Buch geschriebenes Buch eigentlich, aber es ist eines der wichtigsten Bücher in der Geschichte der Philosophie nach dem Zweiten Weltkrieg. Die Frage, mit der Kripke sich da beschäftigt, lautet, gibt es in diesem Aufsatz, gibt es überhaupt Identitätsbehauptungen, die auch nur möglicherweise falsch sein können? Gibt es so etwas wie kontingente Identitätsbehauptungen? Und seine Argumentation geht in die Richtung, dass alle Identitätsaussagen notwendig wahr sind, wenn sie wahr sind. Also wenn die Behauptung der Identität wahr ist, dann ist sie auch notwendigerweise wahr. Und der erste Schritt, den er macht, das ist eben, darum habe ich meine Erläuterungen so aufgebaut, der erste Schritt, den er macht, ist eine Auseinandersetzung oder eine Art Argument im Zusammenhang mit dem Begriff der Identität. Er sagt, das ist jetzt mein Bild Nummer 2, das ist jetzt, glaube ich, ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich genau wörtlich aus dem Text ist, aber er sagt, es gibt zwei unbestreitbare Gesetze für den Gebrauch von Identität. Das erste ist das Einsetzungsgesetz, das sagt, dass wenn zwei Gegenstände identisch sind, dann hat jeder von ihnen alle Eigenschaften, die auch der andere hat. Das figuriert hier als Nummer 1, nicht? Dass wenn sie identisch sind, dann folgt daraus, f von x gilt auch, dann folgt das f von x, f von y. Also das andere Gesetz besagt, dass jeder Gegenstand notwendigerweise mit sich selbst identisch ist. Für alle Gegenstände gilt, es ist notwendig, dass sie mit sich selbst identisch sind. Jetzt ist der Trick in seinem Argument ist der, dass er sagt, wir wählen ein bestimmtes f hier aus. Wir können ja jedes f nehmen, aus f von x folgt f von y, und wir wählen als f aus die Eigenschaft, notwendigerweise mit x identisch zu sein. Dadurch erhalten wir die Zeile 3, für alle x und alle y gilt, dass wenn x gleich y ist, dann folgt daraus, dass x notwendigerweise mit sich selbst identisch ist, dass y notwendigerweise mit x identisch ist. Und aus dieser Zeile kann man das Antizedens da in der eckigen Klammer weglassen, weil das ja sowieso weil das sowieso immer wahr ist. Und damit kommt man dann auf das erwünschte Resultat, das für alle x und y gilt, dass wenn x gleich y ist, also wenn es wirklich so ist, dass sie identisch sind, dass es dann notwendig ist, dass sie identisch sind. Und das sagt dann, also, weil das kann da rausfallen, weil man weiß, dass es wahr ist. Also, wenn x und y identisch sind, sind sie notwendigerweise identisch, und in einer gewissen Weise schaut es jetzt so aus, als wären wir schon am Ziel angelangt. Ne? Also man hat immer das Gefühl, wenn jemand so ein mit logischer Montur auftretendes Argument präsentiert, dass man dann wehrlos ist. Ne? So, jetzt ist das aber natürlich nicht in diesem Fall nicht so, dass man da schon daheim ist, sondern es könnte ja jemand kommen und gewisse Prämissen dieser Argumentation in Frage zu stellen. Zum Beispiel die Prämisse 2, dass es für alle Gegenstände gilt, dass sie notwendigerweise mit sich selbst identisch sind. Was ist denn, wenn eine Sache nicht existiert? Und es gibt ja viele Dinge, die nicht notwendigerweise existieren. Also es gibt ja viele Dinge, die existieren, aber sie existieren nicht notwendigerweise. Und was ist, wenn so ein Ding nicht existiert? Ich zum Beispiel. Und wenn ich nicht existiere, kann ich auch keine Eigenschaft haben, insbesondere nicht die, notwendig mit mir selbst identisch zu sein. Also das ist eine Überlegung, die ist im Rahmen der Logik oder metalogischer Theorien manchmal ganz interessant, wenn es um das Prädikat der Existenz geht, ob Existenz ein Prädikat ist oder nicht und so weiter. Aber im Grund, für unsere Zwecke hier, ist es nicht schwer, mit diesem Einwand zurechtzukommen. Man braucht nur die Notwendigkeit schwach genug ansetzen, indem man einfach sagt, natürlich gilt alles das, was von einem Ding notwendigerweise gilt und zum Beispiel auch seine Selbstidentität, nur unter der Voraussetzung, dass es existiert. Also das kann man ohne weiteres reparieren. Man klammert das Problem der notwendigen Existenz aus. Also könnte man sagen, sind wir doch schon zu Hause, wenn wir eine halbwegs vernünftige Straßenbahnlinie benutzen, sozusagen. Das eigentliche Problem liegt aber darin, dass diese Folgerung doch inhaltlich sehr vielen, sehr tief sitzenden Intuitionen zu widersprechen scheint. Und in dem Aufsatz geht Kripke auch hauptsächlich darum, sozusagen die Intuitionen, die gegen diese Auffassung sprechen, zu diskutieren. Es spricht sehr viel dagegen anzunehmen, dass wenn eine Identität vorliegt, die immer auch notwendigerweise vorliegen muss. Man kann die Probleme, die da bestehen, in Gruppen einteilen. Also es gibt eine große Gruppe von Gegenbeispielen von folgender Art. Der Mann, Anführungszeichen, jetzt ein Beispielsatz. Der Mann, der im Jahre 1972 alleiniger Geschäftsführer der Konditorei Demel war, ist identisch mit dem Mann, der für Explosion und Untergang des Frachtschiffs Lucona im Jahre 1977 verantwortlich war. Das ist eine Identitätsaussage und war es sie auch. Ja, der Mann, der damals alleiniger Prokurist der Konti Demel gewesen ist, ist der Versicherungsbetrüger gewesen, der die Lucona in die Luft gehen lassen hat, wobei 6 Menschen zu Tode gekommen sind. Aber es ist völlig pervers zu sagen, dass diese Aussage notwendig wahr ist. Es ist ja durchaus möglich, dass der ehemalige Prokurist von Demel den Versicherungsbetrug nicht begangen hätte, sondern entweder überhaupt kein Versicherungsbetrug vorgelegen hätte und da wirklich eine Atomaufbereitungsanlage drauf war und diese ganzen Sachen, oder dass es ein anderer war. Ist das ein Einwand gegen Kripkes These von der Notwendigkeit der Identität? Also das wäre eine etwas anspruchsvolle Prüfungsfrage, sie das diskutieren zu lassen, ob das ein Einwand ist. Man sollte, wenn man da, aber die kommt nicht. Wenn Sie der Vorlesung gefolgt sind, sollten Sie wissen, wie man diesen Fall zu behandeln hat. Das sind zweimal, das ist eine Identitätsaussage, wo auf beiden Seiten singuläre Kennzeichnungen stehen. Und die bezeichnen ja nicht selbstständig einen bestimmten Gegenstand. Man kann sich die Bedeutung der Idee also dadurch klar machen, dass man zeigt, dass im Fall einer Kennzeichnung nicht einmal das Gesetz 2 stimmen würde, wenn man sie nicht richtig weganalysiert. Also wenn das kennzeichnende Ausdrücke sind, die da hier stehen, dann stimmt das gar nicht so, wie es da steht. In einem gewissen Sinn, wenn Sie dem Teil über Russell gefolgt sind oder wenn Sie das interessiert, dann hören Sie sich das nochmal an. Mit dem Beispiel mit dem Walter Scott und dem König George. In einem gewissen Sinn ist es ja gar nicht notwendig, dass der Autor des Romans Waverley ist. In einem gewissen Sinn. Na? Wenn wir mit dem Ausdruck der Autor von Waverley auf ein bestimmtes Individuum verweisen, dann ist es in Bezug auf dieses bestimmte Individuum, auf das wir damit verwiesen haben, keineswegs notwendig, dass dieses Individuum den Roman Waverley auch wirklich geschrieben hat. Das ist eine Sache, auf die ich nicht weiter eingehen kann, aber die da eine große Rolle spielt. Diese Unterscheidung, die wir hier machen, ist die Unterscheidung zwischen einer Dedicto und einer Dere-Modalität. Also wenn wir Dere auf den Bezug nehmen mit dem Ausdruck, wenn wir auf den Gegenstand selbst Bezug nehmen mit dem Ausdruck, dann ist es eben nicht notwendig, dass der, auf den wir so Bezug genommen haben, diesen Roman auch wirklich geschrieben hätte. Sir Walter Scott hätte ja den Roman auch nicht schreiben können. Und wir haben ja, wenn ich das so auffasse, ja, mit dem Ausdruck der Autor von Waverley auf Sir Walter Scott Bezug genommen. Allerdings Allerdings, und das wäre die andere Elimination der Kennzeichnung, des Kennzeichenausdrucks, der Mann, der Waverley schrieb, also wenn ich sage, der Mann, der den Roman Waverley geschrieben hat, wer immer das gewesen sein mag, der ist notwendigerweise mit sich selbst identisch. Jetzt habe ich auf beiden Seiten die Re-Modalität. Ob er diesen Roman jetzt geschrieben hat oder nicht. Ja? Es könnte sein, dass er noch nicht geschrieben hat, aber der, der ihn faktisch geschrieben hat, der ist mit sich selbst, mit dem, der er ist, auf jeden Fall identisch und wäre das auch, wenn er ihn nicht geschrieben hätte. Im Fall von Udo Brocksch, von dem vorher die Rede war, liegt die Sache so. Na, da gibt es eine Person X, die war vor langer Zeit Prokurist des Demel, aber nicht notwendigerweise. Und es gibt eine Person Y, die hat die Locona in die Luft gehen lassen, aber nicht notwendigerweise. Und davon unterschieden ist aber die Aussage, dass die Person X mit der Person Y identisch ist. Und die zwei kontingenten Fakten über die Person hindern uns nicht daran zu sagen, dass wenn diese Person war mit sich selbst etwas, dann notwendigerweise diese Person gewesen ist. Ganz gleich, welche Karriere sie gemacht hat, ob sie vielleicht immer nur Brillendesigner geblieben ist. Also bei der Identität von Kennzeichnungen muss man nur insofern vorsichtig sein, als man nicht eine Beschreibung mit dem Objekt selbst verwechseln darf, das als einziges diese Beschreibung erfüllt. Das ist noch immer ein Unterschied. Also, hätte man im Grund diesen Einwand aus dem Weg geräumt, allerdings ohne dass man selber einen Schritt weitergekommen wäre in Wirklichkeit. Weil wenn die These von der Notwendigkeit der Identität jetzt irgendein Gewicht haben soll, dann muss eben noch immer einfach angenommen werden, dass es auch eine alternative Möglichkeit gibt, auf dieses Objekt X oder Y Bezug zu nehmen, ohne Gebrauch einer Kennzeichnung. Wir müssen annehmen, dass es Namen gibt, mit denen wir direkt auf diese Objekte referieren, von denen wir sagen, dass sie identisch sind. An dieser Stelle noch einmal kurz Halt und eine Zwischenüberlegung, ein Zwischenresümee. Sie sollten jetzt sagen, und Sie hätten Recht, wenn Sie es sagen, das ist aber nichts Neues. Das haben wir doch schon bei Russell selbst gesehen, dass die Notwendigkeit besteht, irgendwie durch Namen oder durch deiktische Ausdrücke auf einzelne Gegenstände Bezug nehmen zu können, wenn wir von der bloßen Bedeutungsklärung zur Wahrheitsklärung sozusagen eines Satzes übergehen wollen. Der große Unterschied zwischen der Position, zwischen dem Punkt, wo wir damals waren und dem Punkt, wo wir jetzt sind, ist sozusagen der Kontext, der sich geändert hat. Dass wir jetzt durch eine Reflexion auf den Begriff der Identität zu der Annahme von Namen veranlasst werden, dass es so etwas geben muss und nicht durch eine Reflexion auf Erkenntnis, auf Wahrheit, Falschheit. Also wir haben jetzt in einer sprachlogischen, in einer abstrakteren Reflexion die Notwendigkeit gefunden, sozusagen Individuenkonstanten in unsere Sprache oder einen Anlass gefunden, ein Motiv gefunden, Individuenkonstanten in unsere Sprache aufzunehmen und nicht nur auf einer erkenntnistheoretischen Reflexion. Das ist ein sehr, sehr wichtiger Unterschied. Wir sind aber noch immer, noch einmal, mit einer jetzt eigentlich dritten Welle von Einwänden konfrontiert. Also ich hoffe, Sie verstehen auch meine Art, wie ich Ihnen das präsentiere. Ich präsentiere Sie immer von der Gegenseite her, die Sache eigentlich. Diese dritte Art von Einwänden konfrontiert Kripke sich anhand der Art, wie Quine das berühmte Beispiel Freges mit Abendstern und Morgenstern behandelt. Bei dem Abendstern-Morgenstern-Beispiel von Frege ist es ja so, ein gewisser Stern wird nach längerer Beobachtung und Diskussion an einem schönen Abend auf den Namen Hesperus getauft. Ich sage jetzt nicht Abendstern, obwohl das ja eigentlich nur eine Übersetzung ist, aber weil es eine fremde Sprache ist, Hesperos, und vielleicht nicht jeder das Wort versteht, was jetzt günstig ist, wenn nicht jeder weiß, was Hesperos bedeutet als Wort, oder damit möglichst wenig sozusagen am beschreibenden Gehalt drinnen ist. Ne? Eines schönen Morgens zu einer anderen Jahreszeit wird ein Stern, von dem wir wissen, dass es derselbe Stern ist, auf den Namen Phosphorus getauft. Die diese Taufe vollzogen haben, wussten nicht, dass es derselbe Stern ist, sonst hätten sie ihm nicht zwei verschiedene Namen gegeben. Irgendwann einmal kommen sie drauf, dass es derselbe Stern ist. Das ist schon lang her, dass man drauf gekommen ist, und noch viel länger, dass man es nicht gewusst hat. Aber irgendwann mal ist man draufgekommen, es hat eine Zeit gegeben, wo man es nicht gewusst hat. Irgendwann ist man draufgekommen, dass es derselbe Stern ist. Und diese Erkenntnis bildet sich ab in dem wahren Satz, Hesperus ist gleich Phosphorus. Das ist ein empirischer Satz. Quine meint, das ist eine wahre Identität, eine wahre Identitätsbehauptung, und es ist ein empirischer Satz. Es ist ein empirischer Satz in folgendem doppelten Sinn. Erstens muss man da erst einmal draufkommen. Und zwar durch Beobachtungen. Das ist aber jetzt eigentlich egal, die Bilder da. Durch Beobachtungen und Überlegungen aufgrund dieser Beobachtungen a priori hätte man da nicht drauf kommen können. Und zweitens, also erstens, man muss erst einmal drauf gekommen sein. Und zweitens, es hätte ja auch anders sein können, auf der Basis der Information, die zur Verfügung stand. Also sind sie zwar identisch, diese beiden Sterne, sind in Wahrheit nur einer, aber das ist in diesem Sinn nicht notwendig so, im Sinn von diesen beiden Überlegungen. Es hätte auch anders sein können und man musste ja erst draufkommen. Und das, obwohl wir es hier mit richtigen Eigennamen zu tun haben. Wenn dieses Gegenargument auf dem Tisch liegt, kann man verschiedene Reaktionen sich vorstellen. Und da beginnt jetzt eigentlich erst der Gedanke von Kripke sich zu profilieren. Eine Reaktion, die nicht dieselbe ist, die nicht die von Kripke ist, aber die möglich wäre, ist, dass man sagt, diese Namen, die können durch diesen Einwand nur deswegen getroffen werden, weil sie noch immer keine richtigen Eigennamen sind. Die enthalten noch immer auf eine unterschwellige Weise beschreibende Elemente. Es gehört zur Bedeutung von Phosphorus einfach dazu, dass das der Stern ist, den man am Morgen beobachtet. Und das würde auch dazu gehören, wenn der Name nur A wäre oder irgendeine Zahl oder ein willkürliches Zeichen. Das war ja Freges Motiv für die Unterscheidung zwischen Sinn und Bedeutung, dass mit dem Namen, mit dem Ausdruck sozusagen nicht nur ein bestimmter Gegenstand referiert ist, der seine Bedeutung ist, sondern immer ein Sinn einhergeht, also eine quasi Anweisung, wie man diesen Gegenstand findet. Diese Zwei-Komponenten-Analyse. Also würde diese Reaktion sagen, ist der Fall noch immer nicht grundsätzlich von dem der Kennzeichnung unterschieden. Wir graben sozusagen die Kennzeichnung umgekehrt zu Russell. Ne? Wir graben die Kennzeichnung jetzt hervor und können diese These von der Notwendigkeit der Identität nur dann retten, wenn wir uns auf Eigennamen in einem noch radikaleren Sinn beschränken. Das war die Idee von Bertrand Russell mit dem Dieses. Ne, diese Idee, Dieses ist der eigentliche, einzige, wirkliche Eigenname. Aber das ist natürlich sehr wenig aussichtsreich. Es ist, man kann sich, also bei dem frühen Wittgenstein gibt es so, vielleicht kann man sagen, dass sich der sowas vorgestellt hat, wie dass es einfache Zeichen gibt, die Namen sind, die wirklich ganz ohne, die als solche sozusagen ohne so eine Aspekthaftigkeit, dass sie so verschiedene Aspekte bieten können, auskommen. Aber wenn man sich auf sowas einlässt, würde die These sehr an Gewicht verlieren. Diese Art von Namen wären sehr selten. Man müsste erst mal nach denen zu suchen beginnen. Das ist aber auch gar nicht die Reaktion von Kripke. Bei der Reaktion von Kripke auf diesen Gedanken ist es wirklich ganz charakteristisch, was er sagen will und was er nicht sagt. Er widerspricht überhaupt nicht der Auffassung, dass die Identität von Morgenstern und Abendstern empirisch festgestellt werden musste. Dem widerspricht er nicht. Er widerspricht auch nicht der Auffassung, dass man sich vorstellen kann, dass die Astronomie etwas anderes als wahr erkannt hätte. Und trotzdem, also obwohl er dem zustimmt, dass man das erst auf empirische Weise erkennen musste, und obwohl er zugesteht, dass man sich vorstellen kann, dass eines Tages etwas anderes als wahr festgestellt worden wäre, als das, was wahr ist, trotzdem bleibt er bei der Behauptung, dass es eine notwendige Identität ist. Das ist der, also es ist, wie sagen wir, er behauptet auch, und das ist nicht dieselbe Behauptung, aber es ist es ist eine zweite und für ihn sehr, sehr charakteristische Behauptung, dass ein Ausdruck wie Abendstern oder Hesperus ein so guter Eigenname ist, wie man sich nur wünschen kann. Also in einer gewissen Weise, dass alles, was wirklich ein Eigenname ist, sowieso ein perfekter Eigenname ist. Dass es bei den Eigennamen sozusagen keine Grade der Perfektion gibt. Dass man sich da gar nicht nach einem Ideal umsehen braucht. Obwohl ihm klar ist, dass mit so einem Namen wie Abendstern immer ein deskriptiver Gehalt verbunden ist. Das heißt, man muss, wenn man das so quasi spielstrategisch beschreiben möchte, was er macht, der packt den Stier bei den Hörnern. Der nimmt den Stier wirklich bei den Hörnern, der weicht ihm nicht aus, der sagt nicht nein, der ist Dings oder den lassen wir ins Leere laufen, sondern der nimmt den bei den Hörnern. Der gibt alles zu und sagt, trotzdem ist es so, wie ich sage und nicht, wie der sagt. Das gelingt nur, so etwas gelingt immer nur. Wenn jemand sowas macht, gelingt das immer nur, indem in einem viel größeren Kontext die Grundbegriffe umgeordnet werden. Da werden ganz fundamentale Sachen sozusagen anders gesehen. Und zwar anders gesehen, als sie seit Frege im Großen und Ganzen immer gesehen worden sind. Wenn Sie so wollen, im Lauf dieser Vorlesung immer dargestellt worden sind. Und diese Neuordnung skizziere ich Ihnen halt jetzt noch umrissweise. Also jetzt ist sozusagen der kritische Teil, wo ich das von der anderen Seite her immer betrachtet habe, zu Ende, mehr oder weniger zu Ende, und jetzt kommt halt eine Skizze von dem, was das Konstruktive ist, was er sich denkt. Das ist auch wirklich in einer bestimmten Weise konstruktiv, weil es darin besteht, dass er einen neuen Begriff einführt. Er führt einen neuen Begriff ein, der bisher für uns nicht vorgekommen ist und wo man verstehen muss, das ist ein theoretischer Begriff. Das ist sehr wichtig, ein theoretischer Begriff, von dem noch nicht klar ist, was die Dinge sind, die diesen Begriff erfüllen. Nur dann wird gleich dazu gesagt, was sie sind. Und das ist der Begriff Rigid Designator, ne? Ein starrer Bezeichner. Der Gegenbegriff wäre eben ein nicht starrer Bezeichner. Das Theoretische an der Sache besteht zum größten Teil darin, das ist ein theoretischer Begriff, ist, dass es einfach einmal ein willkürlich geschaffener Oberbegriff ist, der sowohl Kennzeichnungen wie Eigennamen umfasst. Der umfasst alles. Ja? Also alles ist ein möglicher. Alle möglichen Arten von kennzeichnenden Ausdrücken, inklusive Eigennamen, deiktische Ausdrücke und was man sich noch alles einfallen lassen kann, da gibt es noch viel, was man aus dem Magazin hervorholen könnte. Alles das sind mögliche Rigid Designators. Was ist ein Rigid Designator jetzt? Also was macht es aus, ob so ein Ausdruck ein Rigid Designator ist? Das ist ganz einfach. Das ist die Eigenschaft, dass er in jeder möglichen Welt denselben Gegenstand bezeichnet. Das ist ein Rigid Designator. Es ist ein bezeichnender Ausdruck, der in jeder möglichen Welt denselben Gegenstand bezeichnet. Das kann ein Eigenname sein, wie der Name Udo Brocksch, aber auch eine Kennzeichnung. Auch eine Kennzeichnung, natürlich nur eine singuläre Kennzeichnung, kann ein Rigid Designator sein. Also das ist der Punkt, das durchschneidet sozusagen die Unterscheidung quer, die zwischen Kennzeichnungen und Namen besteht. Zum Beispiel die Kennzeichnung, die Quadratwurzel aus 25. Das ist sicher in allen möglichen Welten derselbe Gegenstand. Hingegen die Kennzeichnung, der ehemalige Geschäftsführer der Konditorei Demel im Jahre 1972, ist ein nicht starrer Designator. Dieser Ausdruck bezeichnet nicht in jeder möglichen Welt denselben Gegenstand, weil es hätte sein können, dass jemand anderer im Jahr 1972 die Prokura bei der Konditorei Demel übernommen hat als der Udo Brocksch. Also das ist der Begriff des starren Designators und das sind zwei Beispiele, bevor wir zu irgendwelchen Thesen kommen, die dieser Begriff zu formulieren erlaubt. Und da mache ich noch zwei Vorbemerkungen, die würden auch verdienen, die müssten auch viel weiter ausgeführt werden. Das sind sozusagen Klauseln zur Vermeidung der gröbsten Missverständnisse. Aber es ist wirklich schwer, diese Missverständnisse zu vermeiden. Und ich hoffe halt, Sie verstehen das. Das müsste man auch noch ausführlicher, beides müsste man ausführlicher sagen. Erstens, dass so ein Rigid Designator in allen möglichen Welten denselben Gegenstand bezeichnet, heißt natürlich nicht, dass dieser Gegenstand in allen möglichen Welten auch existieren muss. Es heißt nur, wenn in allen möglichen Welten, in denen dieser Gegenstand existiert, bezeichnet der Ausdruck diesen Gegenstand. Ja? Also das heißt nicht, dass er überall existieren muss. Zweitens, und das ist das, was ein bisschen schwerer zu verstehen ist, oder sagen wir, schwer ist es nicht zu verstehen, man muss es sich überlegen, ist folgender Punkt, dass so ein Ausdruck in irgendeiner möglichen Welt den entsprechenden Gegenstand bezeichnet, ist immer relativ auf die Sprache zu sehen, in der der Ausdruck eingeführt worden ist. Also auf unsere Sprache. Dass der Ausdruck in irgendeiner möglichen Welt den entsprechenden Gegenstand bezeichnet, muss man sehen in Bezug auf den Ausdruck, wie er in unserer Sprache eingeführt worden ist. Nehmen wir wirklich an, zum Beispiel, und da werden wir nicht weit daneben hauen, die Quadratwurzel aus 25 sei so ein starker Designator, also der Ausdruck, Anführungszeichen, die Quadratwurzel aus 25, Anführungszeichen geschlossen. Jetzt könnte es natürlich sein, dass es eine mögliche Welt gibt, in der menschenähnliche Wesen leben, die eine Sprache haben, aber die eine andere Sprache ist als unsere, obwohl sie mit unserer Sprache sehr große phonetische Ähnlichkeiten aufweist. Und in dieser Sprache würde der Ausdruck, die Quadratwurzel aus 25, den Hund eines großen Staatsmannes bezeichnen. Also der große Staatsmann sagt dann immer, Quadratwurzel aus 25, komm, komm, hol den Knochen oder so. Das wäre aber dieser zweiten Klausel zufolge kein Gegenbeispiel dazu, dass unser Ausdruck, die Quadratwurzel aus 25, in jener möglichen Welt die Zahl 5 bezeichnet. Ja, also ich glaube, es ist aber wichtig, dass Sie sehen, dass es wichtig ist, dass man dieses Missverständnis ausschaltet, dass wenn wir sprechen von möglichen Welten, ausgehend von der Sprache, die wir in unserer Welt sprechen und in der wir bestimmte Ausdrücke in Gebrauch haben oder einführen. Wir sprechen von einem kennzeichnenden Ausdruck, von einem Designator überhaupt, immer relativ auf unsere Sprache und fragen dann, ob er in einer möglichen Welt die wir in dieser Sprache konzipieren, denselben Gegenstand bezeichnen muss oder nicht. Es kann noch ein drittes Problem auftreten, eine dritte Klausel, das ist ein bisschen substanzieller, nämlich man könnte ja sagen, wenn du davon sprichst, dass auf den Udo Brocksch in einer möglichen anderen Welt eine Reihe von Beschreibungen nicht mehr zutreffen, die in der wirklichen Welt auf ihn zutreffen, und wenn man zugleich sagt, es ist trotzdem der Brocksch, wie kriegt man denn heraus, welches Objekt in dieser anderen Welt der Brocksch ist? Das ist ein wichtiger Punkt, weil es gibt philosophische Positionen, die viel mit der von Kripke gemeinsam haben, die da jetzt anderer Ansicht sind. Nimm an, es gibt in dieser möglichen Welt den Udo Brocksch, der ist aber weder Brillendesigner noch Demel-Geschäftsführer noch Versicherungsbetrüger, sondern ein Philosoph, der immer, was weiß ich, in Hippie-Kleidung auftritt. Und außerdem gibt es in dieser Welt noch eine andere Person, die nicht der Udo Brocksch ist, schaut aber aus wie der Brocksch unserer Welt und ist Brillendesigner gewesen und hat dann die Geschäftsführung vom Demel übernommen und die Locona in die Luft gehen lassen. Wie kommt man da drauf, dass nicht der Brocksch ist? Da ist die Antwort die, dass da ein falsches Verständnis des Ausdrucks mögliche Welt zugrunde liegt. Dieser Einwand, sagt er, nimmt stillschweigend an, dass die einzige Möglichkeit, so eine andere Welt zu konzeptualisieren, die qualitative Beschreibung ist. Dort gibt es jemanden, der schaut aus wie, der tut das und das. Aber das ist, sagt Kripke, nicht die naheliegendste Art. Das ist eine Unterscheidung zwischen der Philosophie oder der Position von Sol Kripke im Kontrast zu der von David Lewis. Kripke sagt, das ist eben nicht die naheliegende Art, eine mögliche Welt zu konzeptualisieren, sondern viel sinnvoller geht es genau umgekehrt, indem man zuerst angibt, welche Gegenstände dort existieren und dann fragt, was für Eigenschaften auf sie zutreffen. Und das entspricht sehr viel mehr auch unseren normalen sprachlichen Intuitionen. Wenn wir von kontrafaktischen Möglichkeiten sprechen, das ist eine große Passage dann in dem Buch über große Passagen in dem Buch Naming and Necessity, wo er erklärt, inwiefern seine Theorie von der notwendigen, also seine Theorie, dass Eigennamen solche Rigid Designators sind, ja, in jeder möglichen Welt, auch wenn alles anders ist, immer denselben Gegenstand bezeichnen, dass die auch intuitiv plausibel ist. Ja. Er hat auch sehr starke Argumente dafür, dass seine Auffassung plausibel ist. Nämlich, wenn wir uns sowas fragen, wenn wir so eine Frage stellen wie, was wäre aus Brocksch geworden, wenn er Philosophie studiert hätte? Quine würde ja wahrscheinlich so eine Frage gar nicht zulassen. Der würde sagen, das ist ja Blödsinn, entweder hat er oder hat er nicht. Das ist keine wissenschaftliche, solche Fragen. Aber was für die normale Sprache ist es sehr wichtig. Unsere Sprache, unsere Lebensform wäre eine andere, wenn wir nicht solche Sachen diskutieren könnten. Was wäre aus dem Brocksch geworden, wenn er Philosophie studiert hätte? Dann wollen wir ja nicht wissen, was irgendein anderer für eine Karriere gemacht hätte, der ein Philosoph ist, sondern wir wollen etwas über den Brocksch wissen oder über den Brocksch irgendwelche Hypothesen bilden. Natürlich gibt es keine Garantie, dass er in jeder möglichen Welt existiert. Möglicherweise ist der Mann, der in der wirklichen Welt, dem Udo Brocksch sein Vater war, in manchen möglichen Welten kinderlos geblieben. Das ist ein möglicher Geschichtsverlauf, dass der keine Kinder gehabt hätte. Und dann hätte der Udo Brocksch nicht existiert. Da stellt sich die Frage überhaupt nicht, was aus dem Brocksch unter diesen oder jenen anderen Umständen geworden wäre. Auch wenn es dort noch so viele Personen gibt, dem noch so sehr ähneln, die genauso ausschauen wie er und so weiter. Da mache ich jetzt eine Fußnote, extra, müssen Sie extra legen, Sie als Fußnote. Ja, so. Es entsteht natürlich schon ein viel gravierenderes Problem als alle, die bisher besprochen worden sind, Wenn man sich eine mögliche Welt denkt, in der der Vater von Uta Brocksch nicht existiert, kann in dieser Welt der Uta Brocksch existieren? Also, wenn man sagt, Uta Brocksch ist ein Rigid Designator, dann sagt man, der bezeichnet in jeder möglichen Welt, egal was mit ihm los ist, was er für Eigenschaften hat, immer dasselbe Individuum. Aber könnte er existieren in einer Welt, in einer von den vielen möglichen Welten? Natürlich, es gibt viele mögliche, unendlich viele mögliche Welten, in denen der Vater von Uta Brocksch nicht existiert. Könnte in so einer Welt der Uta Brocksch existieren? Das ist eine interessante Frage. Gehört sozusagen, den Vater zu haben, den man faktisch hat, nicht auch irgendwie zu den Eigenschaften, die man haben könnte oder nicht haben könnte, und man ist trotzdem dasselbe? Das ist ein schwieriger Punkt. Und Kripke würde an diesem Punkt sagen, nein, in einer möglichen Welt, in der der Vater von Uta Brocksch nicht existiert, kann auch der Uta Brocksch nicht existieren. Das ist aber wirklich jetzt eine Fußnote, das erweitert den Begriff des Rigid Designators. Also die Idee ist die, dass sozusagen die genetischen Aspekte, die zur Identität eines Individuums dazugehören, von einer anderen Art sind als die rein beschreibenden Aspekte. Da werden Sie auf etwas aufmerksam, was natürlich eine große Rolle spielt für die generelle Einschätzung der Situation, nämlich, das ist der erste Punkt, an dem man erkennt, dass mit dieser Art von Überlegung sowas wieder ins Spiel kommt, wovon man geglaubt hat, dass es seit dem 17. Jahrhundert tot ist, nämlich notwendige Eigenschaften, essentielle Eigenschaften, dass es Eigenschaften gibt, die sozusagen essentiell mit der Identität einer bestimmten Person, einer bestimmten Sache, eines bestimmten Gegenstandes verbunden sind. Eigenschaften von der Art, dass wenn der Gegenstand diese Eigenschaft nicht hat, der Gegenstand überhaupt nicht existieren könnte. Und dazu gehören nach Kripkes Ansicht einige Kandidaten und genetische Faktoren, also Faktoren des Entstehens, spielen da eine besondere Rolle. Das ist ganz evident. Dumm habe ich gesagt, hier mit dieser Konzeption werden andere Grenzen aufgelöst zur Metaphysik. Das ist eindeutig eine Aufnahme eines klassisch-aristotelischen Motivs, eines Motivs aus der aristotelischen Ontologie, dieses Zulassen von notwendigen Eigenschaften. Also, dass zwischen Identität, Existenz und Genese ein stärkerer Zusammenhang besteht, als zwischen Identität, Existenz und irgendwelchen beschreibenden Kennzeichnungen. Also solche, die klassischen derartigen Faktoren, aber jetzt ist dann gleich aus mit der Fußnote, die klassischen derartigen Begriffe, die er auch als Rigid Designators eben bezeichnet, sind die natürlichen Arten. Ne? Das ist genauso wie bei Aristoteles. Ne? Ganz genauso wie bei Aristoteles. Ich kann alles Mögliche, ich kann ein Bein verlieren, zwei Beine verlieren, ich kann eine Grippe kriegen, ich kann verblöden, ich kann alles Mögliche und bin nur immer dasselbe. Aber ich kann nicht aufhören, ein Mensch zu sein und noch ich zu sein. Ne? Wieder zurück zur Hauptsache. Also, eine erste starke These, die Kripke mit diesem Begriff des starren Designators verbindet, hat jetzt schon, glaube ich, Profil gewonnen, nämlich dass Eigennamen, die ganz gewöhnlichen Eigennamen, solche starren Bezeichner sind. Und jetzt kann man ein bisschen vorausschauen und sagen, wenn das so ist, dann gelten Identitäten von Eigennamen natürlich notwendigerweise. Ein starrer Bezeichner ist ein solcher, der gar keinen anderen Gegenstand bezeichnen kann als eben diesen einen. Und wenn zwei denselben Gegenstand bezeichnen, dann können sie beide nicht anders als eben diesen einen Gegenstand zu bezeichnen. Und darin besteht die Notwendigkeit. Und da der Begriff des starren Kennzeichners nicht nur für Namen, sondern auch für gewisse Kennzeichnungen, wie eben zum Beispiel Quadratwurzel aus 25 eingeführt ist, so ist auch in diesem Bereich notwendige Identität möglich. Und das gilt dann eben auch für Begriffe von natürlichen Arten und für gewisse theoretische Begriffe, wie zum Beispiel für den Begriff der Wärme, meint er. Bei allen diesen Sachen Bei dieser ganzen Theorie bleibt ein großes Problem über, nämlich, was macht man mit dem beschreibenden Gehalt, der mit diesen Ausdrücken verknüpft ist, mit diesen Ausdrücken wie Hesperus oder Abendstern auf einer Ehr. Oberflächlicherweise bei anderen Ausdrücken eben auf eine versteckte und unterschwellige Weise, so quasi als der Sinn, wie Frege sagen würde, der mit diesem sprachlichen Ausdruck verbunden ist. Weil, wenn man erklären will, auf welchen Gegenstand sich so ein starrer Bezeichner bezieht, dann braucht man immer eine Kennzeichnung. Und mit der Kennzeichnung ist ein beschreibender Gehalt verbunden und dieser beschreibende Gehalt, sagt man, da könnte ja auch auf die Sache möglicherweise nicht zutreffen. Und jetzt kommt eine zweite ganz charakteristische Position von Kripke und das ist eben für die Theorielandschaft in der Philosophie in der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts so wichtig. Ich erkläre das auf einen kleinen Umweg, er erweitert den Bezug noch einmal um ein paar Jahrhunderte. Der wirkliche Schlüssel zur Bedeutung dieser Thesen von Kripke, der liegt eigentlich in seiner Behandlung, in seiner Neuordnung, in seiner versuchten Neuordnung des Begriffsfelds von analytisch a priori notwendig auf der einen Seite, analytisch a priori notwendig auf der einen Seite, empirisch kontingent und a posteriori auf der anderen Seite. Eigentlich ist der letzte Bezugspunkt hier nicht eher, sondern noch eben weiter zurück Kant. Kant hat ja bei seiner Erklärung des Begriffs a priori diese zwei entscheidende, wenn man erklären will, was a priori ist, beziehungsweise wenn man von einer bestimmten Vorstellung erklären will, dass sie eine Vorstellung a priori ist, dann gibt es zwei entscheidende Kriterien, Allgemeinheit und Notwendigkeit. Und nominell wird eine a priorische Wahrheit definiert als eine, die unabhängig von der Erfahrung gilt. Also das ist diese Allgemeinheit. Das ist der Punkt, wo er ja eigentlich im Grund, zumindest aus gewissen Gesichtspunkten, das Gleiche sagt. Wenn man aber bezüglich eines bestimmten vorgelegten Satzes testen will, ob er auch wirklich unabhängig von der Erfahrung gilt, dann muss man nach Kant auf jeden Fall als erstes beweisen, dass er notwendig gilt. So verfährt er auch tatsächlich. Also wenn man das Kritik der reinen Vernunft aufmacht, transzendentale Ästhetik zu lesen beginnt, erstes Kapitel über den Raum, da geht es darum, nachzuweisen, dass der Raum eine Vorstellung a priori ist. Und das erste Argument, das dafür gebracht wird, heißt, der Raum ist eine notwendige Vorstellung. Und das wird bewiesen. Und wenn wir bewiesen haben, dass der Raum eine notwendige Vorstellung ist, eine Vorstellung, ohne die man sozusagen nicht auskommt, dann hat man eigentlich schon die a priorität. Kant hat gemeint, dass alle analytischen Sätze notwendig sind, aber er hat nicht gemeint, dass auch umgekehrt alle notwendigen Sätze analytisch seien. Da liegt der Unterschied zwischen Kant und Eher, wenn Sie sich erinnern. Oder zwischen Kant und überhaupt der Philosophie im Wiener Kreis oder in dem logischen Positivismus. Kant hat gemeint, es gibt auch synthetische notwendige Sätze. Aber das steht nicht im Vordergrund für uns und bei Eher ist es nicht so. Wichtig ist, dass Kant wie auch Eher eine ganz starke Beziehung hergestellt hat zwischen a priorität und Notwendigkeit. Was notwendig gilt, ist a priori und umgekehrt. Da, wenn Sie da noch darüber nachdenken wollen, dann hören Sie einfach zurück in dieser Stunde nochmal, was ich da über den Eher erzählt habe, wie der Begriff des Notwendigen, der notwendigen Wahrheit dazukommt zu dieser Vorstellung, unabhängig von der Erfahrung, indem man da auf mathematische und logische Sätze zu sprechen kommt. Was notwendig ist, kann auch unabhängig von der Erfahrung eingesehen werden. Und dem haben solche Autoren wie Quine eigentlich nur, oder wie Eher eigentlich nur hinzugefügt, und das ist auch analytisch wahr. Quine hat das hinzugefügt, um diesen Zusammenhang sozusagen zu diskreditieren, also in negativer Absicht. Und ganz im Unterschied zu allen diesen Auffassungen hält Kripke sich grundsätzlich nicht an diese Gleise, die von Kant ausgelegt worden sind, und greift die Gleichsetzung von Notwendigkeit und A Priorität an. Und darin liegt sozusagen dieser Versuch einer grundsätzlichen Neuordnung. Er sagt, was hindert uns anzunehmen, dass es Sätze gilt, die notwendig gelten, aber a posteriori sind. Ja, das ist der wesentliche Punkt bei ihm eigentlich, wenn man das theoriestrategisch betrachtet. Das besteht darauf, dass es Sätze gibt, die notwendig gelten, aber a posteriori sind, also empirisch und nicht a priori. Die Idee ist die, dass man die zwei Begriffspaare völlig unabhängig macht voneinander. Einerseits das Begriffspaar a priori, a posteriori und andererseits das Begriffspaar notwendig, kontingent, notwendig, zufällig. Und zwar auf folgende Weise: Das Begriffspaar empirisch a priori hat nur eine erkenntnistheoretische Bedeutung. Also die Dimension des, wie man auf was draufkommt, ja, ist eine ganz andere Dimension als die, wie es ist. Also bei a priori oder empirisch, da geht es nur darum, auf welche Weise kommen wir zu der Einsicht in eine Wahrheit. Hingegen bei dem Begriffspaar notwendig kontingent geht es überhaupt nicht um die Weise des Erkennens, sondern nur um die Sachverhalte als unabhängig von unserer Erkenntnis. Also um das, was er nennt das Metaphysik. Also nicht um die erkenntnistheoretische, sondern um die metaphysische Dimension. Natürlich, sagt er, könnte man versuchen zu beweisen, dass wenn eine Wahrheit in der wirklichen Welt unabhängig von Erfahrung eingesehen werden kann, dass sie dann auch auf a priorischem Weg als gültig für alle möglichen Welten eingesehen werden kann. Aber das, meint er, müsste man eben erst beweisen. Das wäre was, was man erst beweisen. Kant, die Philosophie Kants hingegen, das Zentrum oder wie soll man sagen, der Lebensnerv der Philosophie von Kant ist eben die Identität, das Zusammenführen von Metaphysik und Erkenntnistheorie. Das ist eben sozusagen seine Idee, dass dieser Gedanke, in der Philosophie könnte man es mit irgendwelchen Sachen zu tun haben, wie sie an sich selbst sind, ganz unabhängig davon, wie man erkennen kann, wie sie sind, dass der liquidiert werden muss. Also das von Metaphysik. Und genau dagegen, also Kripke macht sozusagen nicht nur gewisse Verbindungen rückgängig, die für das klassische Syndrom der analytischen Philosophie so wichtig waren, sondern er macht auch was rückgängig, was man normalerweise sozusagen als den eigentlich typisch modernen Zug der kantischen Philosophie betrachtet hat. Ne? Sozusagen diese Liquidation eines Vertrauens darauf, dass man so quasi unter Absehen von aller besonderen Erkenntnisart irgendwelche Aussagen treffen kann, wie die Sachen an sich sind. Also das ist das eigentlich Wichtige und das ist das, was sozusagen, ich gesagt habe, da fallen auch Grenzen weg, oder da werden Kontinuitäten hergestellt über Grenzen hinweg, die wichtig waren für das Selbstbewusstsein der analytischen Philosophie in der Zwischenkriegszeit und in den 40er Jahren, aber diesmal ist es nicht die Abgrenzung gegen die Wissenschaft, sondern es ist die Abgrenzung gegen die Metaphysik. Es gibt sowas wie eine legitime metaphysische Fragestellung in der analytischen Philosophie auf einmal. Und die großen Unterschiede zwischen verschiedenen Positionen, die da entwickelt worden sind bis heute, die kann man wirklich auch, also nicht nur, das ist nie zureichend, aber die kann man auch beschreiben danach, ob die Autoren sozusagen mehr zu Aristoteles neigen oder mehr in die Richtung der modernen Philosophie, zu einer kartesischen oder kantischen Philosophie oder Neukantianismus ist eine attraktive Sache gewesen für viele. Ich gebe Ihnen ein bisschen Beispiele. Im Zentrum stehen Beispiele für Sätze, die notwendig waren, aber nicht a priori sind. Also was ist sowas? Ne? Also ein Beispiel, das er gibt, ist die Goldbachsche Vermutung. Das ist eine mathematische Behauptung, die besagt, dass jede gerade Zahl die Summe von zwei Primzahlen ist. Das ist eins seiner Paradebeispiele. Wenn diese Behauptung wahr ist, dann ist sie sicher notwendig wahr. Dann kann sie nicht weniger notwendiger wahr sein, als das fünfte Quadratwurzel aus 25 ist. Er sagt das ein bisschen deutlicher, wenn es tatsächlich so ist, dass jede gerade Zahl, wenn es tatsächlich so ist, dass jede gerade Zahl die Summe von zwei Primzahlen ist, dann wäre es völlig sinnlos zu sagen, es könnte aber auch eine gerade Zahl geben, die das nicht ist. Das Wort könnte verliert da seinen Sinn. Auf der anderen Seite wissen wir nicht, ob die Goldbachsche Vermutung wahr ist. Insbesondere wissen wir es nicht a priori. Und vor allem können wir nicht sagen, dass wenn der Satz wahr wäre, wir es auch a priori hätten einsehen können. Wir wissen nur, dass wenn er wahr ist, dass er dann notwendig wahr ist. Jemand könnte kommen und sagen, wenn es wahr ist, dann kann es auch a priori gewusst werden, in dem Sinn, dass es bewiesen werden kann, abgeleitet aus irgendwelchen Axiomen der Mathematik, aber das ist etwas, was aus anderen Gründen wieder nicht geht. Ein zweites Beispiel, damit mache ich dann sowieso für heute Schluss, aber es ist ganz gut, dieses zweite Beispiel noch zu bringen, ein bisschen komplexer, und Sie müssen beachten, dass es auch wirklich nur ein Beispiel ist. Da geht es beispielsweise und nicht behauptend um die Frage des Essentialismus, also genau um diese sozusagen Wiederaufnahme von Ideen aus der aristotelischen Metaphysik. Also, da steht der Tisch. Was könnte man als eine essentielle Eigenschaft dieses Tisches namhaft machen? Ich vermeide jetzt alle möglichen Schwierigkeiten, indem ich was Negatives sage, also indem ich eine negative essentielle Eigenschaft angebe, nämlich, dass er nicht aus Eis ist. Ja? Es ist ganz wesentlich für diesen Tisch, dass er nicht aus Eis ist. Der könnte nicht dieser Tisch sein und aus Eis sein. Also da ist das, ich würde es nicht sagen, es ist essentiell für diesen Tisch, dass er aus Holz ist oder dass er vier Beine hat oder sowas. Aber ich glaube, Sie verstehen, dass er nicht aus Eis ist. Natürlich könnte hier auch ein Tisch stehen, der aus Eis ist. Da ist es nachgemacht, irgendeinem normalen Holztisch. Aber dieser Tisch, der da ist, für den, der ist nicht nur nicht aus Eis, sondern für den ist es ganz wesentlich, dass er dieser Tisch ist, damit verknüpft, dass er nicht aus Eis ist. Also es könnte da einer sein, aber das wäre dann nicht der. Das wird dann ein anderer, aus Eis. Wenn man das akzeptiert, dann nur um den Preis, dass man sehr genau unterscheidet zwischen Notwendigkeit und A Priorität. Denn, ob zwar ich jetzt gerade gesagt habe, dieser Tisch ist notwendigerweise nicht aus Eis, so ist das nicht etwas, was man a priori wissen kann. A priori nicht. Wenn wir erkennen wollen, ob der Tisch aus Eis ist, dann können wir das nur empirisch erkennen. Wir müssen schauen, ob er schmilzt, wie er weiter innen beschaffen ist und so weiter. Also wenn der Tisch nicht aus Eis ist, dann ist er notwendigerweise nicht aus Eis und dann ist es auch gar nicht möglich, dass er derselbe Tisch wäre und doch aus Eis. Aber gleichwohl wissen wir, dass er nicht aus Eis ist, nur empirisch. Also wenn wir da irgendwo stehen und das ist ein Tisch, der schaut genauso aus wie der, dann kann es auch passieren, dass man, wenn man rausgeht, fängt an zu schmelzen. Na? Könnte sein, aber dann ist er eben nicht der Tisch. Da. Den Essentialismus als philosophische Position kann man also nur halten, wenn man bereit ist, diesen Unterschied zwischen den Konzepten Notwendigkeit auf der einen Seite, A-Priorität auf der anderen Seite zu akzeptieren. Man muss aber natürlich nicht den Essentialismus unterschreiben. Man kann auch anderer Meinung sein. Nur ein Beispiel war das. Ne? Ein viel drastischeres und sehr berühmtes Beispiel, das Kripke bringt. Er bringt so ein ähnliches Beispiel, bringt er auch. Aber das berühmteste Beispiel von dieser Sorte ist die Tatsache, dass Wasser H2O ist. Ja, also das ist so ein Fall einer notwendigen Wahrheit, die aber zweifellos empirisch ist. Wenn Wasser H2O ist, dann kann es gar nichts anderes sein, obwohl es vom Erkenntnisstandpunkt natürlich auch nur empirisch eingesehen werden konnte und lange Zeit eine unbekannte Tatsache gewesen ist. Es gibt auch Fälle von Wahrheiten, die a priori sind, aber nicht notwendig in der anderen Richtung, nicht? Also für die Trennung. Es gibt auch a priori Wahrheiten, die aber nicht notwendige Wahrheiten sind. Zum Beispiel gewisse Arten von Definitionen. Wenn ich sage, ich definiere die Länge von 1 Dezimeter als die Länge von diesem, von dieser Füllfeder da, dann weiß ich in einem gewissen Sinn a priori, dass die Füllfeder 1 Dezimeter lang ist. Aber die Füllfeder ist nicht notwendigerweise 1 Dezimeter lang und nie gewesen. Und auch das Urmeter ist nie notwendigerweise 1 Meter lang gewesen, obwohl man a priori sagen kann, dass es 1 Meter lang ist. Ich kann jetzt auf das Letzte und Wichtigste nur sozusagen und vielleicht Wichtigste oder mindestens genauso Wichtige wie alles andere nur noch ganz kurz hinweisen. Vielleicht sage ich da nächstes Mal noch was dazu. Eine Folge der Notwendigkeit, diese Unterscheidung zu treffen, ist auch, oder eine Folge davon, dass er diese strenge Unterscheidung trifft zwischen der erkenntnistheoretischen und der metaphysischen Seite der Sache ist, wie er erklärt, wie es überhaupt zu der Einführung so eines Rigid Designators kommt. Also wenn wir eine bestimmte Sache benennen, einer bestimmten Sache einen Namen geben im Sinne so eines Rigid Designators, dann ist das, wie er sagt, ja, ein Taufakt. Das ist einfach ein Taufakt und der Name, der dem Ding verliehen wird, der bezeichnet dann in jeder möglichen Welt genau dieses Ding, dem er verliehen wurde. Also der Name Udo Brocksch bezeichnet in jeder möglichen Welt den Udo Brocksch, auch wenn der Udo Brocksch ganz was anderes geworden ist, als er wirklich geworden ist, und wenn es zusätzlich dazu auch noch irgendwelche andere Leute gibt, die nicht der Udo Brocksch sind und die alles das gemacht hätten in der möglichen Welt, was der Udo Brocksch in unserer Welt getan hat. Auch dann bezeichnet der Name Udo Brocksch genau den, dieses eine Individuum, das auf den Namen Udo Brocksch getauft worden ist. Das Problem ist nur, wer oder was ist auf den Namen Udo Brocksch getauft worden? Also, wenn man sagt, das heißt jetzt Ferdinand der Dritte, dieser Gegenstand, dann ist die Frage, was es genau ist, was dieser, auf was ich da hingewiesen habe. Ich habe das genommen, ja, und habe gesagt, dieser Gegenstand, der da liegt, ich habe ihn beschrieben, ne, dieses Aufnahmegerät und so weiter. Wenn sich herausstellen sollte, dass das, was ich da als Aufnahmegerät auf den Namen Ferdinand der Dritte getauft habe, in Wirklichkeit kein Aufnahmegerät ist, sondern ein verkleideter chinesischer Spion, also hoffentlich kriege ich jetzt nicht irgendwie Schwierigkeiten, dann ist trotzdem dieser Gegenstand Ferdinand der Dritte getauft worden. Man muss anerkennen, dass wir, wenn wir so einen Taufakt vollziehen, gewisse beschreibende Inhalte brauchen, Prädikate brauchen, um zu sagen, um herauszufinden, welcher Gegenstand genau es ist, den wir da, also ich nenne diesen Baum zum Beispiel, und wenn es dann herausstellt, es war kein Baum, sondern nur ein Ding. Ja? Aber es bleibt auf dem Gegenstand sozusagen der Name Bicken, der Designator Bicken, auch wenn sozusagen die Beschreibung, die wir benutzt haben, um ihn herauszugreifen unter allen anderen Gegenständen, sich im Nachhinein als falsch erweist. Sie können ein bisschen darüber nachdenken. Zum Beispiel kann man darüber nachdenken, wenn man das durchgeht, und vielleicht lesen Sie es in dem Buch Naming and Necessity mal durch, wenn Sie Zeit haben, oder vielleicht kennen Sie es eh. Dieses Wasser ist H2O-Beispiel. Es ist ja Wasser, von dem man sagt, dass es H2O ist. Also man hat ja schon vorher Man hat ja schon, bevor man entdeckt hat, dass es H2O ist, hat man auf genau diese Sache zugegriffen, von der man jetzt weiß, dass sie H2O ist, ohne dass man wusste, dass es H2O ist. Obwohl also diese alten Zugänge zu dem, wovon man entdeckt hat, dass es H2O ist, sich als falsch erwiesen haben, ist es genau das, was H2O ist, was vorher nicht als H2O erkannt worden war. Das ist ein sehr, sehr, sehr wichtiger Punkt, der eine große Bedeutung hat, nicht so sehr für die logisch-metaphysischen, erkenntnistheoretischen Entwicklungen in der analytischen Philosophie ab den 60er, 70er Jahren, sondern vor allem für die Sprachphilosophie, für die Sprachtheorie hat das eine große Bedeutung. Aber damit für heute Schluss, und wenn es ausgeht, eigentlich ist meine Absicht, nächstes Mal ein bisschen was über Donald Davidson zu sagen und wie sich Bedeutungstheorien als solche jetzt noch weiterentwickeln nach Quine.